SRF 2 Kultur.
Erinnern Sie sich noch an die Sternchen oder Smileys, die Sie in der Primarschule für gute Leistungen bekommen haben? Das Ziel war klar, die kleinen Belohnungen sollten Ihre Motivation bei den Hausaufgaben steigern, und zwar auf spielerische Weise. Ob das immer geklappt hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber die Idee, Menschen durch spielerische Elemente zu besseren Leistungen zu bringen, die lebt weiter. Auch Universitäten und Unternehmen setzen heute auf solche Tricks. Das Vorbild dabei sind Computerspiele. Spielend zum Erfolg, wie die Gamification in die Wirtschaft Einzug hält. Sie hören Kontext mit einer Sendung von Gabi Schlag und Dörte Wustrack.
Das heißt, es geht heute um Schnelligkeit, denn wer sich als erstes meldet, darf die Quest lösen. Muss dann natürlich, wenn man sich gemeldet hat, eine Antwort geben.
Fachbereich Informationstechnologie an der Uni Düsseldorf. Titel der Veranstaltung: Die Legende von Syren. 50 Studenten sitzen hellwach und konzentriert im Seminar.
Wenn ihr die Frage jedoch richtig beantwortet, erhaltet ihr 2 Punkte.
Sie müssen Quests lösen, auf die Suche gehen, Geheimnissen nachspüren, Erfahrungspunkte sammeln und sich hochleveln. Was nach einem Computerspiel à la World of Warcraft klingt, heißt Legende von Syren und ist ein Kurs an der Uni Düsseldorf. Ausgedacht hat sich das Spielseminar die wissenschaftliche Projektleiterin Katrin Knautz. Wer im Studiengang Informationswissenschaft und Sprachtechnologie das Modul Wissensrepräsentation belegt, kann, statt traditionelle Aufgabenzettel abzugeben, auch das Spiel durchzocken und damit den Schein erlangen. Anja Wintermeier begleitet das Seminar als Tutorin.
Das Problem war diese Vorlesung, um die es halt hier geht, Wissensrepräsentation. Da war halt auch immer die Durchfallquote sehr groß in der Klausur. Der Stoff ist sehr trocken und wir mussten uns halt so überlegen, wie motiviert man die Leute irgendwie, sage ich mal, besser zu lernen und wie können sie sich auch besser mit dem Stoff auseinandersetzen und den auch mal anständig auch anwenden. Ja, und dann kam halt der Frau Knautz die Idee, das Ganze doch zu gamifizieren. Und dann haben wir im Wintersemester 2012 das Ganze zu konzipieren, also die Inhalte von Wissensrepräsentation so aufzuarbeiten, dass man halt immer verschiedene Quests hat, so nennen wir das, die halt in so eine Geschichte eingebettet sind und wo die Studenten dann quasi diese Quests lösen müssen. Die beinhalten die Lehrinhalte und dann so quasi durch das Spiel halt auch durch das ganze Buch und den ganzen Vorlesungsinhalt durchgeleitet werden. Und dann zum Schluss, der Endgegner ist die mündliche Prüfung dann quasi, der Professor.
Im Personalbüro des ADAC München klickt sich Bewerber Daniel P. durch ein Computerspiel. Er soll ADAC-Pannenhilfefahrzeuge zu den jeweiligen Einsatzorten dirigieren, die Pannenhelfer möglichst effizient disponieren und bei mehreren Anfragen gleichzeitig die ADAC-Fahrzeuge auf dem kürzesten Weg zum Unfallort schicken. Auf der Basis dieses Computerspiels wählt Personalleiter Steffen Schabel den geeignetsten Bewerber aus.
Im ADAC arbeiten in den Hilfezentralen viele Disponenten, die damit beauftragt sind, möglichst schnell Pannen an den Straßendienst oder an die Straßenwachtfahrer zu disponieren. Im Jahr sind es über 4 Millionen Einsätze, die durch Disponenten gesteuert werden. Das heißt, der Disponent hat bis zu 300 Entscheidungen, die er pro Tag fällen muss. Das ist eine Anforderung, die können Sie in einem normalen Auswahlverfahren gar nicht prüfen, gar nicht testen. Da ist es wichtig, dass Sie irgendwie ein System haben, einen Leistungstest, wo Sie sagen können, ja, hier kann ich entscheiden, ob jemand dafür geeignet ist.
Gamification. Spielifizierung heißt der Trend, wonach die Prinzipien und Mechanismen von Computerspielen auf andere Lebensbereiche wie Schule, Uni, Fitness und Gesundheit übertragen werden. In großen Bereichen des Alltags ist dieser Transfer bereits Realität. Und auch die Wirtschaft will diesen Trend nicht verpassen. Nora Stampfel ist Zukunftsforscherin. In ihrem Buch »Die verspielte Gesellschaft« hat sie sich mit dem Phänomen Gamification auseinandergesetzt.
Man nimmt das, was ein Spiel ausmacht, wie Punkte, Fortschrittsbalken, Aufstieg in höhere Levels und dergleichen und wendet das in Kontexten an, die nichts mit Spiel zu tun haben. Der Sinn und Zweck ist immer, dass man Verhalten damit beeinflussen möchte, dass man Menschen zu einem Tun oder Unterlassen bringen möchte, dass sie ohne diese spielerischen Elemente nicht an den Tag legen würden. Meiner Meinung nach sind es 2 Faktoren, die das gerade jetzt vorantreiben. Zum einen ist es der technologische Wandel, der ermöglicht einfach sehr viele Gamification-Anwendungen, wie das früher nicht der Fall war, dadurch, dass wir mit Minicomputern in der Hosentasche herumlaufen, dass unsere Welt von einem Datennetz umspannt wird. Alles lässt sich berechnen, das heißt, unser Verhalten lässt sich sehr genau nachvollziehen, lässt sich bemessen, lässt sich kartieren und dadurch wird die Welt sozusagen zum Spielbrett. Und der zweite Faktor ist, dass eine Generation heranwächst, die mit Computerspielen aufgewachsen ist, die es als ganz natürlich und selbstverständlich sieht, mit Computerspielen umzugehen, in virtuelle Welten einzutauchen und die das nicht nur als selbstverständlich sieht, sondern die auch diese spielerische Herangehensweise erwartet.
So we really wanted to create a game that increased the user's productivity in office.
Spätestens seit der ersten eigenen Konferenz, dem Gamification Summit im Januar 2011 in San Francisco, scheint die Anwendung von Spielmechanismen in spielfremden Kontexten allgegenwärtig. Schon damals kündigte die Vertreterin von Microsoft an, bringing games to the enterprise, und die Wirtschaft ließ sich darauf ein. Gewinnmaximierung durch Spielifizierung? Zunächst müssen die Unternehmen investieren.
Nach einer Erhebung des Marktforschungsunternehmens M2 Research soll der weltweite Markt für den Einsatz von Gamification in der Wirtschaft von etwa 100 Millionen US-Dollar 2011 auf 2,8 Milliarden US-Dollar 2016 anwachsen. Bis 2015 soll es in 70% aller großen Unternehmen spielerische Anwendungen geben.
Steffen Schabel vom ADAC in München, der seine Bewerber spielend prüft, ist vom Nutzen der Gamification überzeugt.
Wir setzen die Simulation jetzt seit 2013 ein. Die Erfahrungen sind damit sehr gut. Einerseits bekommt der Bewerber natürlich so ein Gefühl dafür, was muss ein Disponent eigentlich tun? Und für uns natürlich das Ergebnis, ist jemand kognitiv von seiner Leistung her in der Lage, über einen längeren Zeitraum hier einigermaßen fehlerfrei zu disponieren.
In Deutschland ist die IT-Industrie Vorreiter. Gamification wird vor allem in den Bereichen Mitarbeitertraining, Marketing, Produktentwicklung und Personalrekrutierung eingesetzt. Konzerne wie Daimler-Benz, die Bayer AG und E-Plus waren oder sind auf FlipLife aktiv. Eine Online-Lebenssimulationsplattform, auf der man eine virtuelle Karriere starten kann. Die zu absolvierenden Aufgaben sind an reale Projekte geknüpft. Auf der in das Spiel eingebetteten Infoseite werden alle relevanten Karriereseiten und Kontaktmöglichkeiten angebracht. Manche Unternehmen stellen Spiele ins Netz, bei denen Kunden oder Mitarbeiter kostenlos ihre Ideen preisgeben. Sie entwerfen Kleider, gestalten Restaurants, erfinden Prototypen. Die Plattform Practically Green versucht, ihre Beschäftigten zu nachhaltigem Handeln zu motivieren. Der Internetkonzern Google hat bereits 2004 spielifiziert. Das Unternehmen platzierte damals neben dem Highway 101 im kalifornischen Silicon Valley ein riesiges Werbeplakat mit einem Zahlenrätsel. Die Lösung der Aufgabe war eine Internetadresse, die zu einer Bewerbungsseite von Google führte.
McDonald's hat in der Stockholmer Innenstadt einen riesigen Display aufgehängt und darauf konnten potenzielle Kunden mit Smartphone dieses uralte Computergame Pong spielen, dieses Tischtennis mit dem einfachen Balken, Ball hin und her spielen. Zufällig wurden zwei Spieler ausgewählt, die spielten gegeneinander und der Gewinner durfte sich dann in der nächstgelegenen McDonald's-Filiale ein Geschenk abholen.
Fachbereich Informationstechnologie an der Uni Düsseldorf. Das Seminar beginnt mit einer Geschichte, die die Studenten in die Welt von Syren entführt. Der Fantasy-Kosmos Syren ist in vier Reiche aufgeteilt, die von Orks, Goblins, Elfen und Menschen bewohnt werden. Zu Beginn des Seminars wählen die Studenten aus einer der vier Gattungen einen Avatar. Als Helden machen sie sich auf die Suche nach dem Buch des Wissens, das in den Wirren früherer Kriege verloren gegangen ist. Die vier Fragmente des Buches sind über ganz Syren verstreut. Die Helden erleben unterwegs eine Menge Abenteuer. Nur mit dem kompletten Buch lässt sich das Böse, die mündliche Abschlussprüfung, besiegen.
B. Zusammenfassung von Synonymen unter.
Wir haben ja insgesamt 14 Level. Also das ist wirklich so, das ist auch die Erfahrungspunkte, die man halt sammelt, um nächstes Level zu erreichen, die steigen auch exponentiell. Also es ist wirklich so, dass man in einem späteren Akt dann direkt für eine Quest viel mehr Punkte bekommt. Den Schein, den erwirbt man dann, wenn man Level 10 erreicht, genau. Und dann ist es so, dass wir das gemacht haben, dass man ab Level 11 noch einen Notenbonus sich erspielen kann, weil das wirklich sehr, sehr viel Aufwand ist und wir die Studenten dafür natürlich auch belohnen wollen, sodass sie dann wirklich bis zu 1,0 Notenbonus erspielen können, den sie dann angerechnet bekommen in der mündlichen Prüfung.
C.
Den Studenten gefällt diese spielifizierte Form der Wissensvermittlung.
Wir müssen dann Punkte spielen und beim Spielen also fängt man von sich an zu lernen.
Es ist halt auch weniger theoretisch und man wird mit den Inhalten wirklich konfrontiert, weil man ja auch als Gruppe dann weiterkommt, wenn man hier das Wissen hat und wenn man den Stoff gelernt hat.
Obwohl das Seminar in die Form einer mittelalterlichen Abenteuersaga gegossen wurde, steht der Lernstoff im Mittelpunkt. So trifft man beispielsweise als Schatzsucher in einer Höhle auf eine verschlossene Tür. Um sie zu öffnen, müssen die Studierenden in Patentdatenbanken einen speziellen Schließmechanismus recherchieren. In anderen Situationen müssen sie das Kurslehrbuch, Suchmaschinen oder auch den Standardthesaurus Wirtschaft zu Rate ziehen, um die Quest zu lösen. Der Aufbau des Abenteuers folgt dabei dem Aufbau des Lehrbuchs. Die Studierenden behalten also immer den Überblick über ihren Wissensstand und den Kursverlauf und setzen sich intensiv mit dem Lehrstoff auseinander.
Also die Übung ist ja an sich schön gestaltet, aber da steckt natürlich viel mehr hinter. Jetzt dieses Online-Portal, wo man jetzt questen muss, ist sehr ausgeklügelt gemacht, dass man sich da so richtig reinhängen muss, um die Stoffe aufzuarbeiten, zu verinnerlichen und dann auch wiederzugeben.
Den Psychologen ist es schon lange bekannt, dass Spielmechanismen das Verhalten von Menschen positiv beeinflussen. Der Spieltrieb von Menschen kann genutzt werden, um sie für etwas zu begeistern oder ihnen Lehrinhalte zu vermitteln. Der Fachbegriff intrinsische Motivation. Markus Breuer, Softwareentwickler aus Berlin, hat sich mit diesen psychologischen Wirkungsmechanismen beschäftigt, die der Spielifizierung zugrunde liegen.
Man unterscheidet halt auch in der Verhaltenspsychologie zwischen dieser intrinsischen und der extrinsischen Motivation. Die klassische extrinsische Motivation, beispielsweise im beruflichen Umfeld, ist es mir einfach Geld dafür zu geben, dass ich das tue, was mein Arbeitgeber möchte. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die halt zeigen, dass das eigentlich nicht besonders effektiv ist, dass beispielsweise diese Prämienzahlungen nur über relativ kurze Zeit einen motivierenden Faktor auf die Mitarbeiter halt ausüben, dann verpuffen. Viel effektiver ist es wirklich auf die intrinsische, also die innere, meine persönliche Eigenmotivation halt abzuzielen. Wirklich, dass ich Motivationen anspreche, die in den Menschen halt schon vorher, bevor sie in Kontakt mit einem solchen System gekommen sind, vorhanden waren. Und eben eine Schnittstelle herzustellen zwischen dem, was das Unternehmen möchte und dem, was wirklich in meinem eigenen subjektiv so empfundenen Interesse besteht.
Wenn die persönlichen Ziele und die Ziele des Spiels völlig übereinstimmen, erreicht der Spieler den sogenannten Flow-Zustand.
Flow beschreibt eigentlich einen Zustand, in dem ich fast schon auf einer metaphysischen Ebene eins bin mit der Tätigkeit, die ich gerade ausführe. Und das kann ich durchaus auch erreichen bei Tätigkeiten, die häufig als sehr unbefriedigend angesehen werden. Das heißt, wenn ich eine Tätigkeit ausübe, die sehr stark repetitiv ist, die ich über lange Zeit hinweg tun muss. Wenn ich mir aber selber gewisse Ziele setze, dass ich diese Tätigkeit besonders gut vollbringen muss oder für mich selber möchte, wenn ich mich halt ständig verbessern möchte und ich Feedback dazu bekomme, dass mir das auch gelingt. Im Idealfall, wenn ich halt ein spielerisches System aufbaue und damit auch kommerzielle Ziele verfolge, wäre es natürlich super, wenn meine Anwender in diesen Flow-Zustand kommen, wo sie halt vergessen, wie die Zeit vergeht und immer nur noch drin bleiben.
Beschrieben hat diesen Zustand der amerikanische Psychologe Mihaly Csikszentmihalyi. Seit den 60er Jahren versuchte der Wissenschaftler zu ergründen, was Menschen glücklich und zufrieden macht. In seinen theoretischen und empirischen Untersuchungen fand er heraus, dass es eine kleine Menge von Einflussfaktoren gibt, die entscheiden, ob Menschen sich bei einer Tätigkeit glücklich fühlen. Das Wichtigste ist die Übereinstimmung der inneren und äußeren Ziele. Wenn diese Übereinstimmung gegeben ist, erreicht der Mensch einen Zustand des mühelosen Dahinfließens. Er wird eins mit sich und seiner Tätigkeit. Mihaly Csikszentmihalyi nannte diesen Zustand Flow und stellte fest, dass Menschen diesen Zustand am häufigsten erreichen, wenn sie spielen. Weiterbildungsseminar für Mitarbeiterführung im Unternehmen SAP in Dresden. Statt PowerPoint-Präsentationen zu lauschen oder an Flipcharts Organigramme zu studieren, sitzen die Mitarbeiter an Rechnern und spielen ein Spiel, in dem sie lernen, wie man ein Smartphone programmiert. Auf dem Computerbildschirm erscheint, wie bei Super Mario, eine große Karte, auf der die Teilnehmer sehen, welche Missionen erfüllt werden müssen. Sie sehen andere Kollegen, die sich ebenfalls im virtuellen Raum bewegen, und können sich mit ihnen austauschen. In dem Spiel müssen Rätsel gelöst und Puzzle zusammengesetzt werden, die den Lerninhalt wiedergeben.
dass Spielmechanismen ein Teil der Arbeitswelt werden sollen. Dafür plädiert Philipp Herzig, der zum Gamification-Team von SAP gehört.
Diese Frage, ob man so nicht typische Trainingsemotionen hat. Also die typischen Trainingsemotionen sind eben, ich bin relativ gelangweilt, ich habe nicht das Durchhaltevermögen, um am Ball zu bleiben und so weiter, sagen viele, dass sie eben solche nicht typischen hatten. Also nicht typische wären dann eben zum Beispiel, dass sie Spaß dabei hatten, dass sie sehr engagiert dabei waren, dass sie Freude dabei oder eine gewisse Passion dabei empfunden haben. Und auch, dass ein Großteil, über 90%, sagt, dass eben sie besseres Durchhaltevermögen über diese 2-3 Wochen hatten als ohne diese Gamification.
Es liegt nahe, dass Unternehmen gerne Mitarbeiter beschäftigen, die ihren Aufgaben mit intrinsischer Motivation nachgehen, sich in ihre Aufgabe vertiefen und darin aufgehen und diese dann im Flow-Zustand verrichten. Doch unternehmerische Aufgaben zu gamifizieren, das heißt zum Beispiel knallharte Marketingaufgaben oder Kosten-Nutzen-Analysen in eine Spielumgebung zu übersetzen, ist gar nicht so einfach. Die Kosten einer solchen Softwareentwicklung sind hoch. Viele mittelständische Unternehmen können sich die Entwicklung dieser Anwendungen nicht leisten. Die TU München hat deshalb ein großes Forschungsprojekt ins Leben gerufen, das den Einsatz von Gamification im Cost Engineering erprobt. Cost Engineering hat zum Ziel, Produkte möglichst leistungsfähig und zugleich kostengünstig zu entwickeln. Professor Horst Wildemann ist Leiter des Forschungsinstituts für Unternehmensführung, Logistik und Produktion der TU München. Bei bisherigen Projekten stand er immer wieder vor dem Problem,
dass viele Entwickler zunächst kein Interesse an einer Produktkostenreduktion haben, da sie diese mit einer Verschlechterung des Produktes gleichsetzen. Hier kommt die Spielifizierung zum Einsatz. Durch die Einbettung der Produktkostenreduktion in einem Wettbewerb können wir bei den teilnehmenden Unternehmen ein vollständig anderes Verhalten beobachten. Unser Ansatz ist ein digitaler, interaktiver Ideenwettbewerb, bei welchem die Spieler für eine definierte Cost-Engineering-Problemstellung Ideen einstellen und bewerten. Die Spieler mit den meisten und den besten Ideen gewinnen dann das Spiel. Man kann beobachten mittlerweile, dass die Entwickler oder die Teilnehmer auch in ihrer Freizeit an solchen Ideen tüfteln, um einfach Punkte im Spiel zu bekommen.
Die Gamifizierung bietet noch einen weiteren Vorteil. Aufgrund der digitalen Vernetzung lassen sich viel mehr Mitarbeiter motivieren, sich an dem Ideenwettbewerb zu beteiligen. Keine Idee geht verloren.
Wenn ich eine Idee habe und Sie auch eine Idee haben und wir tauschen diese beiden Ideen aus, dann hat jeder zwei. Das Problem beim Austausch von Wissen ist aber, dass eben dieser Austausch schwierig anzuregen ist und natürlich auch aufrechterhalten werden muss, denn der Dialog unter Wissenden, der führt natürlich zu einer neuen, zu einer dritten, zu einer weiteren Idee. Durch Spielifizierung kann man individuelle Anreize setzen, sein Wissen in einer Community weiterzugeben. Dadurch kann der Impuls eines Genialen durch viele Normale weiterbearbeitet und weiterentwickelt werden.
Wie aber findet man das richtige Design, um intrinsische Motivation und den Flow hervorzurufen?
Wir müssen sehr viele Parameter bei der Gamifizierung berücksichtigen. Die Zielsetzung sicher, die Komplexität der Aufgabe, das gesamte Umfeld, in dem das stattfindet, überhaupt keine triviale Aufgabe. Man muss Entscheidungssituationen, vor denen diese Leute stehen, antizipieren und muss daraus ein Modell machen mit einem Anreiz. Und das ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.
Aufgrund der Komplexität kann Gamification kein Baukastensystem sein, das sich in jeglichem Firmenkontext ganz einfach installieren ließe. Philipp Herzig von SAP.
Man denkt eben, aha, okay, man nimmt ein Allheilmittel, man nimmt irgendwo Punkte, man nimmt Auszeichnungen, vielleicht noch ein Leaderboard, da ist eine kompetitive Struktur und führt die in alle möglichen Applikationen ein, ohne wirklich darüber nachzudenken, passt das jetzt vom Kontext her. Die meisten berücksichtigen das nicht, weil sie entweder darüber nicht Bescheid wissen oder es eben egal ist. Und dementsprechend führt man das eben ein und alle sagen dann, ah, Gamification, das ist ja Blödsinn, das hat ja genau das Gegenteil bewirkt. Alles sind ja, weil wenn ich das eben ja nicht korrekt mache, ist es ja eben auch so, dass es dann tatsächlich die Leute mehr verärgert, als dass es nutzt. Es gibt halt ja auch viele schlechte Applikationen und man nimmt jetzt einfach Gamification quasi obendrauf, wie so ein Zucker auf einen schlechten Kuchen. Das ändert aber nichts dran, dass der Kuchen vielleicht schlecht ist.
Denn dass allein Rankings, Levels und Belohnungen nichts bringen, zeigt eine Studie von IBM aus dem Jahr 2012. Verhaltensänderungen, die das Unternehmen versuchte zu erzielen, wurden nicht erreicht. Das Belohnungsinstrument verselbstständigte sich. So hatte IBM ein Intranet, ein sogenanntes Enterprise Social Network, mit Gamification-Elementen eingeführt. Ziel war es, die Kommunikation innerhalb des Unternehmens anzuregen. Demzufolge erhielt der Nutzer für jeden Beitrag einen Punkt und konnte sich bei entsprechender Punktzahl irgendwann ein Expertenbadge anheften. Wie die IBM-Forscher feststellten, entwickelten einzelne Mitarbeiter, die darauf abzielten, die vorderen Plätze der Rankings einzunehmen, eigene Scoring-Strategien, um eine größtmögliche Anzahl an Punkten zu sammeln. So hinterließen sie häufig relativ substanzlose Kommentare nach dem Motto »Na, wie läuft's?« einfach nur, um dank vieler Beiträge in den Rankings aufzusteigen. Als dann schließlich die vom Missbrauch betroffenen Gamification-Elemente des firmeninternen sozialen Netzwerkes deaktiviert wurden und es keinen äußeren Anreiz mehr gab, das Netzwerk zu nutzen, reduzierte sich die Zahl der User deutlich.
Es gibt gewisse Mechanismen. Wenn man die anwendet, dann verwendet man eben gerne den Begriff Gamification. Das sind so etwas wie Belohnungen für das Verhalten zu geben, Rangstufen halt einzurichten, wie Auszeichnungen, so die sogenannten Badges. Aber wenn da kein Konzept dahinter steht, verpufft das relativ schnell bzw. funktioniert halt gar nicht.
Universität Düsseldorf, Hauptseminar Die Legende von Zürich. Lautstark wird in den Gilden über die Lösungen der Aufgaben diskutiert. Denn neben den vielen Einzelquests, die die Studierenden vor allem auf der Online-Plattform lösen müssen, gilt es heute für die Gildenwertung, Punkte einzusammeln.
Wir haben uns da halt so ein bisschen orientiert an so einem bestimmten Spielmodell, also dass man durch Wettbewerb und Kollaboration halt den Lernerfolg auch fördern kann. Also dass sie halt innerhalb der Gilden kollaborativ zusammen das Wissen erarbeiten und halt auch so ein kollektives Verständnis entwickeln und dann halt motiviert werden durch diese Wettbewerbssituation zwischen den Gilden. Und bisher klappt das eigentlich auch sehr gut.
Das Hauptseminar an der Universität Düsseldorf ist der beste Beweis. Wenn es gelingt, die Ziele in eine entsprechende Spielumgebung einzubinden, kann das Spiel sich äußerst positiv auf das Verhalten der Spieler auswirken.
Gamification ist Ausdruck eines Paradigmenwechsels. Computerspiele werden nicht mehr als suchtförderndes Vereinsamungsinstrument verteufelt und angeprangert, sondern als effizientes Problemlösungsmodul gepriesen. Jeden Tag versammeln sich Hunderttausende von Menschen in komplexen virtuellen Welten und arbeiten gemeinsam und selbstorganisiert an der Bewältigung verschiedenster Aufgaben, bilden dabei Fähigkeiten aus und schlüpfen in die unterschiedlichsten Rollen. Führungsqualitäten werden an den Tag gelegt, die sich in der Anwerbung, Organisation, Motivation von großen Gruppen von Spielern niederschlagen. Multiplayer-Online-Games sind ein Spiegel des Unternehmenskontextes von heute. In Spielen erledigen Spieler Aufgaben, mit denen sie später in der Arbeitswelt konfrontiert werden. Dass Unternehmen genau diese Motivationsquelle anzapfen wollen, die Menschen dazu motiviert, eine große Zeit ihres Lebens mit Videospielen zu verbringen und diese für ihre unternehmerischen Ziele nutzbar machen möchten, wird von vielen Kritikern als unmoralische Manipulation der Arbeitnehmer empfunden. Der Softwareentwickler Markus Breuer kennt die Einwände.
Bei Gamification geht's unbestritten schon darum, das Verhalten von Menschen zu steuern. Und ich sag mal, dieser Grad zwischen Beeinflussung und dem, was wir halt Manipulation bezeichnen, ist halt ein sehr schmaler. Im Kern, sag ich mal, dieser Kritik steht sicherlich der Gedanke, aufklärerisch betrachtet, der Mensch ist grundsätzlich ein freies Wesen. Und wenn man ihn mit den hinreichenden Informationen versorgt, dann trifft er schon die richtigen Entscheidungen für sich und für andere. Und es ist nicht notwendig, ihn zu überreden oder irgendwie zu manipulieren. Das würde halt von Mangel an Respekt dieser Person gegenüber Ausdruck zeigen und dementsprechend ist es halt verwerflich.
Andere Kritiker sehen in Gamification lediglich alten Wein in neuen Schläuchen. Die Zukunftsforscherin Nora Stampfel.
Es hat Spielelemente im Arbeitsleben auch immer schon gegeben und diese Spielmotivation wurde immer schon ausgenutzt. Natürlich ist es so ein bisschen Trend, jetzt alles zu gamifizieren und Unternehmen nutzen das heute bestimmt noch auf viele andere Arten und Weisen, wie das früher nicht so der Fall war, dass speziell virtuelle Welten auch ins Leben gerufen werden, um Arbeiten wie ein Computerspiel aussehen zu lassen. Aber grundsätzlich ist es nichts Neues. Also der Mitarbeiter des Monats ist, kann man auch als Spielmechanismus deuten oder eben die Rabattmarke, um Kunden zum Wiederkommen zu bewegen. All das gibt es schon immer und ewig.
Universität Düsseldorf, Hauptseminar Die Legende von Zürich. Der Epilog der Legende von Sören wird vorgelesen. Das Abenteuerspiel und damit das Seminar sind abgeschlossen. Die Studenten haben sich in historischen Gilden mit so gar nicht mittelalterlichen Fragen wie Wissensmanagement auseinandergesetzt. Sie haben Prüfungen bestanden, Rätsel gelöst und Herausforderungen gemeistert. Und sie sind besser geworden. Zufrieden verlassen die Studenten die von Legenden bevölkerte Welt von Zürich.
Wir haben das ja letztes Jahr schon gemacht und da waren die Ergebnisse der Evaluation wirklich sehr gut. Also die Durchfallquote ist wirklich gesunken. Die Note ist um fast eine ganze Notenstufe nach oben gegangen, die Durchschnittsnote. Und die Studenten waren eigentlich alle sehr begeistert.
Fazit. Sicherlich verbirgt sich hinter vielen Gamification-Anwendungen alter Wein in neuen Schläuchen. Doch da sich Gamification-Entwickler der neuesten Erkenntnisse der Neurowissenschaften bedienen, ist die Befürchtung, dass hier ein neues Manipulationsinstrument entsteht, nicht ganz unbegründet.
Ich denke schon, dass man mit der Spielifizierung verantwortungsvoll umgehen muss. Die Gefahren liegen auf der Hand. Der Manipulationsvorwurf ist im Raum. Abfragen von sensiblen Daten ist im Raum. Die Abhängigkeit der Spieler, wenn ich es mal andersrum sage, was ist denn die andere Alternative? Wir haben nur eine Ressource, das ist Intelligenz. Und diese Intelligenz müssen wir nutzen, um Beschäftigung hier zu halten. Wenn wir jedes Instrument jetzt mit negativen Dingen belegen, die diese Effizienz erhöht, dann kommen wir nicht weiter. Dann wird die Ressource, die Beschäftigung und Wohlstand schafft, nämlich Intelligenz und Wissen, die wird brach liegen gelassen. Und ich glaube, das können wir uns nicht leisten.
Deshalb ist auch ein positives Verständnis denkbar und lässt Gamification als ein Mittel verstehen, die Kluft zwischen Arbeit und Spiel abzubauen und vielen Menschen ihren manchmal grauen Arbeitsalltag etwas abwechslungsreicher zu gestalten.
Das Spielen, das neue Arbeiten ist, kann man vielleicht überspitzt so sagen. Das ist allerdings ein sehr hehres Ziel, das so breitflächig zu implementieren. Mir würde es schon ausreichen, wenn man den Effekt erzielt, dass Menschen mit den Methoden des Spiels ihre Ergebnisse in ihrem persönlichen Arbeitsumfeld verbessern können und damit insgesamt die Arbeits- und Lebensqualität erhöht werden kann.
Spielend zum Erfolg, wie die Gamification in die Wirtschaft Einzug hält. Sie hörten eine Kontextsendung von Gabi Schlag und Dörte Wustrack.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.